Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Staffel von European Urbanism. Für diese Ausgabe habe ich mit einer Kuratorin vom Deutschen Architekturmuseum gesprochen und damit wünsche ich euch viel Spaß.
Ich heiße Stefanie Lampe, ich arbeite im Deutschen Architekturmuseum. Ich bin dort wissenschaftliche Mitarbeiterin und habe jetzt die Ausstellung Fahrrad, die Rückeroberung der Stadt kuratiert. Und leben tue ich aber in Karlsruhe und habe auch im KIT studiert.
Wie wird man Kuratorin und was ist da dein Aufgabengebiet genau? Also was macht man als Kurator?
Also werden kann man das eigentlich, also es gibt keinen Studiengang, wo man das jetzt so studieren kann. Es gibt Master- und Aufbaustudiengänge. Ich habe Kunstgeschichte studiert am KIT. Eben und habe dann schon 2008 angefangen, im Deutschen Architekturmuseum zu arbeiten, war zunächst freie Mitarbeiterin in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und habe eben dieses Jahr dann den Sprung gewagt ins kuratorische Fach. Kuratieren heißt ganz viel lesen, forschen, recherchieren zu dem Thema, das man sich eben gesetzt hat. Also der erste Punkt ist immer erstmal ein Konzept schreiben, was könnte in der Ausstellung vorkommen und dann geht man natürlich auf die Recherche, ob die Thesen, die man irgendwann mal aufgestellt hat, ob die dann auch so zutreffen oder sich vielleicht doch eher in Luft auflösen. Kann ja auch mal passieren. Und dann ist es natürlich auch ganz viel einfach organisatorische Arbeit. Also zumindest bei uns am Architekturmuseum, wenn man dann mal das Konzept hat und festgestellt hat, welche Projekte möchte man zeigen und so, dann geht es natürlich darum zu organisieren, dass man von den betreffenden Architekturbüros Pläne, Modelle bekommt, Informationen. Dann geht man vielleicht auch mal auf Reisen, schaut sich das an in der Realität, besorgt Autoren und ja, dann ist es einfach ganz, ganz viel Orga, bis die Ausstellung tatsächlich steht.
Und wie fangt ihr an? Habt ihr jetzt zum Beispiel für Fahrrad, also ich habe gehört, ihr habt eine Ausschreibung gewonnen, mehr oder weniger. Wie ging das von der Ausschreibung, beziehungsweise wie lang ist der Weg von der ersten Idee bis zur tatsächlich Eröffnung?
Also eine Ausschreibung ist in dem Fall nicht ganz richtig. Es gibt einfach den Aufruf des nationalen Radverkehrsplans, dass man, also es ist ein Förderaufruf, dass man sich halt für Gelder bewerben kann. Das gibt es jedes Jahr. Der nationale Radverkehrsplan wird vom Bundesverkehrsministerium, läuft der mit. Und wir hatten vor circa 3 Jahren, hat eben Dr. Annette Becker, die ist hauptberuflich oder festangestellte Kuratorin im Deutschen Architekturmuseum, hatte die Idee, dass sie gerne mal etwas machen würde zu Stadt und Fahrrad. Mit dem Hintergedanken, dass sie einfach gespürt hat, dass das ist ein Thema, das immer virulenter wird und immer mehr für die Stadt bedeutet und hat dann diesen Förderaufruf gesehen und dann haben wir eben angefangen, Anträge zu schreiben. Das funktioniert ganz ähnlich wie an der Uni, Drittmittelanträge, die mal mehr, mal weniger aufwendig sind. Und dann haben wir zum Glück letztes Jahr im Juni die Zusage bekommen, dass wir gefördert werden und hatten dann eigentlich für so ein großes Ausstellungsprojekt eine sehr geringe Vorlaufzeit. Also normalerweise sind so große Projekte, also wir reden jetzt hier von einer Ausstellung von ca. 500 Quadratmetern. Bei unserem Erdgeschoss. Normalerweise haben solche Projekte schon eine Vorlaufzeit von mindestens 2 Jahren, wo es dann einfach darum geht, Themen nochmal genauer zu durchleuchten, alles zu recherchieren. Wir hatten jetzt nicht ganz ein Jahr, das heißt, es musste alles ein bisschen schneller gehen, waren aber auch ein Team von 3 Leuten und konnten es dann so ganz gut aufteilen und mussten eben viel wirklich einfach sich auf den anderen verlassen können und sich ja auch intern organisieren, dass man es eben aufteilt.
Ist das eher eine Ausstellung, die mit Bildern funktioniert? Also ich habe die Ausstellung gesehen zu Brutalismusbauten, die ich absolut grandios fand. Und da gab es ja sehr, sehr viele Modelle. Wie ist das dann?
Also wir haben auch sehr schöne Modelle. Wir haben nicht ganz so tolle Modelle wie im Brutalismus, muss man tatsächlich sagen. In der SS-Brutalismus-Ausstellung hatten die den großen Vorteil, dass die haben Modelle bauen lassen. Ja, auch diese Großmodelle, die es gab und kleine Betonmodelle. Und wir haben Modelle geliehen von den Architekturbüros, von den Projekten, die wir zeigen. Das war nicht ganz einfach, denn viele Modelle, die wir hätten bekommen können, waren dann Brückenbauten. Und wir wollten dann irgendwann nicht, dass das so ein Übergewicht bekommt und wir nachher nur Brückenmodelle haben. Das wäre dann ja auch nicht ganz das Ausstellungsthema gewesen. Und deswegen haben wir versucht, einfach auch ein bisschen so städtebauliche Modelle mit reinzubekommen. Es tatsächlich gar nicht so einfach. Man muss da schon dann immer mit den Architekturbüros im Gespräch bleiben. Das hat natürlich auch finanzielle Folgen. So ein Modell ist schwer zu organisieren, schwer zu transportieren. Und wir zeigen neben den Modellen ganz, ganz viele Bilder. Wir haben es ist eine sehr umfangreiche Ausstellung. Also wir haben 8 Städte mit, wir nennen es immer Unterprojekte, wo wir noch so einzelne Schlaglichter werfen auf tolle Bauten, die es in den Städten gibt. Und dann noch 26 Einzelprojekte. Und das ist ganz, ganz viel Material, weshalb es bei uns einfach auch viel Text, viele Bilder, viele Pläne gibt. Das ist natürlich im Architekturmuseum immer so ein Muss. Und dann ergänzt eben durch ein paar Modelle und ein paar ganz wenige Fahrräder. Das muss natürlich auch sein bei einer Ausstellung, die Fahrrad heißt.
Also ihr habt ja einen gewissen Grundplan, also beziehungsweise einen gewissen Ausstellungsraum. Geht ihr dann von vornherein so ran, dass ihr sagt, okay, wir haben 5 Wände mit der Fläche von x Quadratmetern und die wollen wir jetzt alle zupflastern, oder wie läuft das dann?
Nee, also das ist eher so eine ganz dynamische Sache, die sich so mit der Zeit entwickelt, über die Vorbereitungszeit. Wir hatten relativ früh die Idee, dass wir gerne einzelne Städte näher beleuchten möchten, um ein bisschen mehr das Spektrum zeigen zu können, was passiert in diesen Städten im Bereich Fahrradinfrastruktur, Fahrradmobilität, und nicht nur so diese einzelnen Projekte zu haben, irgendwie hier eine Fahrradbrücke, da ein Radweg, sondern um so ein bisschen was Ganzheitliches zu zeigen. Und wir haben dann aber einfach in den Recherchen gemerkt, naja, so ganz verzichten können wir auf die Einzelprojekte nicht. Da gibt es einfach doch noch so herausragende Beispiele, die wir mit drin haben wollen. Und dann ist es so ein bisschen gewachsen. Und ja, wir haben halt unseren Raum, der einfach architektonisch so ist, wie er ist, mit seinen Säulen, mit seinem Innenhof. Und dann haben wir Ausstellungsdesigner an Bord. Design heißen die aus Frankfurt. Und mit denen gemeinsam hat man dann eben ein Ausstellungsdesign in entwickelt, das genug Platz bietet für diese Fülle an Material. Und die Stellwände, die werden jedes Mal für jede Ausstellung neu gemacht.
Okay. Du hast gesagt, ihr habt so städtebauliche Modelle. Was muss man sich darunter vorstellen, wenn man sowas noch nie gesehen hat?
Also ein Modell, sehr schön, ist von der Noroport-Station, und städtebaulich ist in dem Sinne, es ist ein Styrodur-Modell, das eben das ganze Umfeld dieser Bahnstation noch ein bisschen mitzeigt. Also die direkte Umgebung, so die nächsten 1-2 Straßenzüge. Es ist relativ schematisch, aber das gibt so ein Gefühl vom Kontext, in dem das ist. Also mit Fahrradinfrastruktur bewegen wir uns natürlich im städtischen Raum, und dann ist es immer schwierig, nur so ein einzelnes Gebäude zu zeigen, sondern uns war wichtig, da dann auch den Kontext aufzumachen, wie groß ist da jetzt eine Straße, und ein Gefühl zu bekommen, das Projekt, wie ist es eigentlich eingebettet und auch in welcher Größenordnung spielt sich das Projekt in der Stadt ab, und ja, da einfach so für den Besucher anhand vom Modell kann man das doch immer besser einordnen.
Und sind Modelle noch so übrig? Also wir sind ja vom KIT und es kommt ja immer dieses Virtual Reality. Ist das dann auch schon ein wirkliches Thema, oder sind das dann eher so diese Leuchtturmprojekte, und arbeiten die meisten dann doch lieber mit so einem Modell, was man anfassen kann?
Meine Erfahrung mit den Architekturbüros ist, dass CAD ist natürlich ein sehr, sehr großes Thema und wird im Alltag sehr viel umgesetzt, aber das hat auch die Handzeichnung so ein bisschen verdrängt, das tatsächlich. Aber den Modellbau kann es nicht ganz ersetzen. Es gibt sehr, sehr viele Büros, die wahnsinnig viel mit Modellbau arbeiten, wo jede neue Entwurfsstudie auch gebaut wird. Es hat einfach viele Vorteile. Man kann Lichtsituationen viel besser simulieren. Dann sind wir halt doch irgendwie, wenn man was anfassen kann und auch mal hin und her drehen und schieben kann, lassen sich doch irgendwie räumliche Verhältnisse meistens sehr viel besser wahrnehmen. Und deswegen wird das Modell wahrscheinlich so im Büroalltag nicht so schnell obsolet werden, und für uns im Ausstellungsalltag sowieso nicht, weil das Modell einfach nochmal eine viel klarere Ebene reinbringt für das Verständnis für die Besucher, wo man sich so verortet.
Bei der Brutalismus-Ausstellung waren sehr viele Modelle, und also ich fand die aus dem Karton, die waren logischerweise meistens größer als die Betonmodelle, und ich fand das wirklich sehr interessant, einfach zu sehen, wie sich die Gebäude verändern, auch vom Lichteinfall her. Und ich denke halt eben auch, dass man irgendwie Modelle eher begreifen kann. Also man sagt ja immer, der Mensch begreift mit den Händen, und dann ist es halt eben realer. Aber ist das denn, also so Virtual Reality, ist das ein Thema für das Deutsche Architekturmuseum oder ist das eher weniger?
Ich formuliere es mal vorsichtig, es wäre vielleicht ein Wunschthema, aber diese Virtual Reality oder auch Augmented Reality, wenn man es jetzt nur, dass es teilprojiziert wird, das ist natürlich auch immer eine Kostenfrage. Und bisher hatten wir einfach noch kein Ausstellungsprojekt, wo sich das für uns so angeboten hat. Man muss dazu sagen, wir haben halt auch immer sehr viele Ausstellungen pro Jahr und ja, dann muss man ein bisschen schauen, wie man mit dem Ausstellungsbudget hinkommt. Und dann ist leider Virtual Reality bisher war das jetzt noch kein Thema, aber es ist natürlich bei uns schon in der Diskussion und immer wieder mal angesprochen.
Du selber hast Kunstgeschichte studiert. Ist das für dich relevant direkt in der Arbeit oder ist das eher was, vielleicht hast du ja eher dich auf was anderes spezialisiert als Bau?
Also man muss sagen, zur Kunstgeschichte gehört natürlich auch die Architekturgeschichte, ganz klar. Am KIT sowieso, weil die Kunstgeschichte da an der Architekturfakultät ja angesiedelt ist und ich wirklich schon von sehr früh an im Bereich Architekturgeschichte eher mich verortet habe, auch Seminare in der Architektur besucht habe und für mich gehört es dazu, also genauso wie es eben die Malerei und die Skulptur, so ist die Architektur ein Teil der bildenden Kunst und eigentlich der Kunstgeschichte und alle Studenten der Kunstgeschichte müssen oder stoßen irgendwann auf Architektur, meistens eben eher historische Epochen. Und mich hat das einfach immer von Anfang an sehr interessiert. Und dann habe ich da so ein bisschen meinen Fokus drauf gelegt, meine Seminare, Vorlesungen so gewählt, dass eben eher die Baugeschichte und die Architekturtheorie im Vordergrund stand.
Welche Architekturrichtung gefällt dir? Also ich bin kein Fan vom Brutalismus, auch wenn ich die Modelle mag.
Ja, also ich bin ein großer Fan der klassischen Moderne, wenn man das so sagen kann. Ich habe meine Masterarbeit über Eileen Gray geschrieben und ihr Haus an der Mittelmeerküste. Und das ist schon eins der Themen, das mich beschäftigt. Ich bin inzwischen ganz viel wirklich in der zeitgenössischen Architektur unterwegs, dass ich mich einfach mit den ganz aktuellen Strömungen beschäftige. Für mich hat auch der Brutalismus seinen Reiz durchaus. Ich kann immer jeden verstehen, der da gewisse Probleme mit hat. Aber ich finde, da gibt es definitiv Bauten, die herausragend sind. Ein bisschen bin ich halt doch Historikerin, deswegen finde ich zum Beispiel etwas, was mich immer wieder so ergreift wirklich, ist die Romanik. Also der Speyerer Dom ist einfach ein absolutes Highlight, wo der Bau einen wirklich vom Gefühl her packt und man plötzlich ganz anders mit dem Raum umgeht. Und zum Beispiel was ganz Altes.
Also ich muss sagen, Speyerer Dom ist mir jetzt mal ein Begriff, aber ich fand ihn jetzt nicht so überragend vom Baugefühl her. Also ich mag dann doch eher die gotischen Sachen in Großbritannien. Da fühle ich mich ganz gut zu Hause. Und du kommst ja vom KIT. Kennst du auch das Kinderuniversum und trifft es deinen Geschmack, das Gebäude, oder nicht? Weil es geht ja ein bisschen in Richtung Brutalismus. Es ist Sichtbeton, aber es ist ein Kindergarten.
Das ist am Durlacher Tor. Von wem ist das nochmal?
Von Berliner.
Von Marquez, ne? Nee, ich mag diesen Kindergarten sehr gerne, tatsächlich. Vielleicht doch ein bisschen schlägt das Herz für Sichtbeton, wenn man sich lang genug mit Architektur beschäftigt. Ich finde vor allem schön, dass er nicht versucht, in so einer kindlichen Sprache, sonst sind ja Kindergärten oft so betont bunt und rund und knuffig. Das finde ich eigentlich ganz schön, dass da versucht wird, mal einen Kontrapunkt zu setzen. Und ich finde, es fügt sich auch ganz gut ein am Durlacher Tor. Ja, ich bin da, die Stadt darf sich auch reiben, es darf auch ein bisschen ein Gegensatz bilden zum Kontext drumherum. Ich finde es ein gelungenes Beispiel für zeitgenössische Architektur. Ich war jetzt selber noch nie drin, aber von außen finde ich es tatsächlich ganz gut.
Also ich war drin und gut, ich bin halt Ingenieurin und ich bin nicht so ein Fan von Brutalismus oder von Sichtbeton, wobei es halt eben auch gute Beispiele gibt. Also ich fand eben, man hätte wirklich aus dem Konzept Kinderuniversum irgendwie mehr machen können und ich bin auch kein Freund von grauen Einbauschränken und grauen Fußboden. Also ich war direkt vor der Abnahme drin und ich fand es sehr, sehr bedrückend, muss ich ehrlich sagen. Und ich denke, ein Jugendstil-Kindergarten wäre jetzt auch nicht das Ding. Aber nichtsdestotrotz hätte ich mir halt schon ein bisschen mehr, ja, ich weiß nicht, Details irgendwo gewünscht. Und ich finde, Ich mag ihn überhaupt nicht. Und dazu stehe ich auch. Aber ich denke halt eben auch, die Architekten haben heutzutage ein Problem und nicht einfach dadurch, dass es halt nicht mehr diese Schnörkel geben sollte oder was auch immer. Und dass halt sehr auf die Kosten geachtet wird, dass sie sich dann gedacht haben, na, dann machen wir jetzt das genaue Gegenstück.
Ich glaube jetzt nicht, dass das immer mit den Kosten zu tun hat. Ich glaube auch nicht, dass irgendein Architekt die Vorgabe bekommt, ohne Schnörkel zu arbeiten. Es gibt ja durchaus Fassadenlösungen, die sehr differenziert sind und so mit spielerischen Elementen arbeiten, dass es irgendwelche aufgedruckten Dinge gibt, wenn auf Glas oder so, oder mit Keramik und mit Strukturen und so. Ich glaube aber einfach, wir leben halt 2018 und nicht 1918, und für mich darf sich das auch gerne bitte in der Architektur widerspiegeln, weil ich möchte keine, in Anführungszeichen, billige Kopie dann sehen, sondern ich möchte gerne irgendwo auch unsere Lebenswirklichkeit wiedergespiegelt haben. Und es ist vielleicht auch ein bisschen straighter, ein bisschen mehr Kante gezeigt, aber das kann ja durchaus trotzdem sehr poetisch ausgeformuliert werden.
Ich meine, wenn man über Kante redet oder halt eben Lebenswirklichkeit von heute, was ich ja durchaus nachvollziehen kann, und irgendwo muss es ja auch putzbar sein und solche Sachen. Beim Gottesauer Schloss gibt es ja jetzt den Neubau, und der große Bühne drin ist, wo mehrere Studios drin sind. Und der hat ja zum Beispiel eine Fassade, die recht interessant gemacht wurde.
Das ist eine Keramikfassade, die für den Bau speziell gemacht wurde. Das ist genau so ein Beispiel, wie ich meinte. Also es muss nicht, nur weil es zeitgenössisch und ganz aktuell ist, muss es nicht ganz glatt und langweilig sein, sondern da gibt es durchaus spannende Möglichkeiten, auch heute so ein Fassadenteil zu gestalten, und ist, glaube ich, hier auch sehr gut gelungen. Es ist eben diese Keramikplatten, die unterschiedlich gebrannt sind und auch so ein bisschen eine Struktur nochmal in sich haben, dass die Oberfläche einerseits sehr einheitlich ist durch die Farbe und andererseits noch mal so eine sehr schöne Tiefenwirkung kriegt durch unterschiedliche Strukturen, die sich da dann auch je mehr man sich nähert oder wieder entfernt, sich aufzeigen.
Ich muss auch tatsächlich sagen, ich mag das Gebäude. Es ist nicht nur, weil es halt eben Campus Radio oder mit im Studio drin ist, aber es ist halt irgendwo interessant. Also es ist auch innen sehr, sehr schön vom Lichthof her und wie das Licht einfällt, und das Radiostudio an sich ist auch sehr, sehr schön gemacht, weil das auf den Haupteingang halt hin geöffnet ist. Also es sind bodenhohe Fenster und dann ist da dieser riesen Portikus drin, und dann, also es hat eine ganz, ganz eigene Wirkung. Und wie gesagt, von außen ist es auch wirklich interessant. Also zum einen, wenn man von weiter weg ist, und dann, wenn man halt eben hinkommt, merkt man erst, dass die Fassade auch so regelrecht Rillen hat. Und dann, wenn man ganz nah dran steht, sieht man halt eben auch die Glasierung, und es ist wirklich nett gelöst. Im Gegensatz dazu finde ich halt einfach Kinderuniversum furchtbar langweilig. Es tut mir leid. Ich weiß auch, dass der Architekt sich städtebaulich halt wirklich einen Kopf machen muss. Nichtsdestotrotz, die Gebäude drumherum sind alle hübscher. Gibt es andere Orte, die du magst, oder was macht für dich die Stadt heutzutage aus? Was ist für dich wichtig? Wo soll es hingehen?
Orte in Karlsruhe? Oder?
Nee, allgemein. Du bist ja nun auch in Frankfurt.
Oh, da fällt einem jetzt natürlich so furchtbar viel ein, weil es gibt natürlich viele Orte, die wunderbar funktionieren, die ganz toll sind. In Karlsruhe hier ist für mich das alte Schlachthofgelände ein ganz toller, spannender Ort, wo einfach viel passiert, wo auch die Mischung aus alt und neu wunderschön ist, wo sehr gelungen ist, wo ich mich gern aufhalte. In Frankfurt ist es für mich so ein bisschen das Museumsufer, wo ich halt heimisch bin, wo ich tätig bin. Was auch sehr schön ist mit der Anbindung am Main, wo man sich einfach dann im Außenraum aufhalten kann. Das muss ich sagen, ist immer was mir sehr gut gefällt, wenn innen und außen, also wenn man einfach so in der Stadt nochmal Aufenthaltsflächen hat, wie auch hier in Karlsruhe mit dem Stadtwald, der so direkt ist. Man kann ja von der Uni direkt in der Mittagspause mal schnell sich auf die Wiese legen, in die Sonne. Hat es sicherlich auch nicht an jeder Uni. Ja, und ansonsten gibt es natürlich immer so Quartiere, ganz klar. Auch ich mag ein gründerzeitliches Quartier, das schön ist. Es wäre ja gelogen, wenn man das nicht, wenn man sagt, das finde ich ganz furchtbar. Es gibt aber natürlich auch Sachen, wo einfach nicht so gut funktionieren. Das gibt es in jeder Stadt, aber ich finde, Stadt ist auch ein Stück weit Reibung. Da muss auch mal was passieren. Da muss ein Gebäude vielleicht auch mal nicht ganz so schön reinpassen, damit es ein bisschen urbaner wird.
gucken. Gibt es noch irgendwo, worauf du hinweisen möchtest beim Deutschen Architekturmuseum, abgesehen von eurer Ausstellung, die noch bis zum 2. September läuft?
Bis zum 2. September noch, genau. Wir haben immer spannendes Programm. Ja, ansonsten haben wir auch in Zukunft weiter ganz tolle Ausstellungen. Wir werden im Herbst die neue Altstadt eröffnen, also eine Ausstellung passend zur Rekonstruktion der Altstadt in Frankfurt. Auch da versuchen wir wieder ganz am Puls der Zeit zu sein und mal schauen, ob wir damit auch erfolgreich sind. Ich denke schon.
Das war European Urbanism. Mein Name ist Sandy Jeschke und wie immer, die Musik ist von Erwin Schmidt. Die nächste Ausgabe gibt's in einem Monat. Hier ist soon.